Schönste wäre, wenn du das tatsächlich in einem Satz beantworten könntest.
Und ich gebe mir Mühe.
Was ist der größte Nutzen für den Unternehmer, dich zu engagieren?
Weniger Bauchgefühl und mehr Sicherheit in dem, was Unternehmen tun.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Wir hatten heute den Alexander im Podcast, im Interview. Und Tobi, erzähl mal, was hatten wir so besprochen?
Ja, hallo Thomas erstmal. Was hatten wir besprochen? Es war ein spannendes Gespräch über ein neues Dienstleistungspaket, kann man sagen, von Dataflor, der Zahlenwerkstatt. Alexander kenne ich jetzt schon relativ lange, auch aus dem Studium. Und er hat sich da richtig reingefuchst in die Materie. Das liegt ihm auch total. Das, finde ich, kommt auch in dem Podcast total, total gut rüber. Und er hat ja wirklich auch spannende Geschichten erzählt zu verschiedenen Themen, die er auch schon in der Beratung hatte.
Genau. Und auch so die Fragen, die sich die Unternehmer stellen sollten, wenn sie sich damit beschäftigen. Es geht um Plankostenrechnung, es geht um Vorkalkulation, es geht um Messbarkeiten, um Entwicklung in den Unternehmen und um den Sinn von diesen ganzen Fragen.
Und was mir uns ganz, ganz wichtig tatsächlich bei dieser Folge ist, natürlich ist es eine Dataflor-Folge. Also es ist jetzt kein externer Gast, sondern natürlich ein Dataflor-Gast. Dem sind wir uns auch bewusst. Natürlich könnte man sagen, es ist eine Art Werbeveranstaltung, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, dass es genau das nicht geworden ist.
Vor allem, wir wollen ja auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, so wer arbeitet hier, was gibt es hier noch für Personen bei Dataflor und wie sieht das so ein bisschen intern hier aus. Da sind wir auch immer auf euer Feedback gespannt, gerade was interessiert euch noch, über welche Themen möchtet ihr gerne noch was erfahren, dazu mehr. Aber ich glaube, wir starten einfach mal mit der Folge, oder?
Genau, viel Spaß. Guten Morgen, Alexander.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute für unseren Podcast. Für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du denn eigentlich bei Dataflor?
Alexander Braun ist mein Name. Bin jetzt seit guten 10 Jahren bei Dataflor und habe angefangen bei uns im klassischen Vertrieb. Habe dann den Bereich der Stammkunden in Nordrhein-Westfalen übernommen und seit Anfang des Jahres beschäftige ich mich fast ausschließlich mit dem Bereich Consulting, klassische Unternehmensberatung, hauptsächlich im Bereich der Zahlenwerke von Betrieben. Also alles, was irgendwie mit Stundenverrechnungssätzen, Produktivstundenanzahl und so weiter zu tun hat.
Hast du es denn gelernt oder wie ist der Hintergrund? Wie kommst du darauf, dass du jetzt dich mit Zahlen beschäftigst von Unternehmen?
Ich habe erst eigentlich bedingt durch meine Geburt in eine Unternehmerfamilie BWL angefangen zu studieren, mit dem Gedanken, dass ich eigentlich mal den Betrieb beziehungsweise das operative Geschäft von meinem Vater übernehmen wollte. Habe aber dann im Grundstudium festgestellt, dass Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, worauf der Studiengang in Gelsenkirchen ausgelegt war, nicht meine Branche sein wird. Damals noch Vermutung, mittlerweile sicher, dass es nicht die richtige Branche für mich war. Und hatte dann die Wahl über das ominöse Buch, welche Ausbildung, Lehren und Studiengänge gibt es in Deutschland, und habe dort 2 zur Auswahl gehabt. Das eine war Journalismus, weil mich Sprache schon immer interessiert hat. Und Natur hat mich schon immer interessiert und bin dann zur Landschaftsarchitektur gekommen, wo ich Tobi kennengelernt habe. Wir haben ja in Essen lange genug zusammen studiert, uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und über ein, ich will fast sagen, legendär denkwürdiges Telefonat damals wieder zueinander gefunden, obwohl wir gar nicht gemerkt haben, wer der andere ist, und bin dann zu Dataflor gekommen. Und im Prinzip hat sich damals auch schon ein bisschen herausgestellt, dass der Job bei Dataflor alle meine Interessen miteinander verbindet. Also ich bin schon immer IT-affin gewesen, mit dem C64 vor über, es ist jetzt so 35 Jahre her angefangen. Mathe war jetzt auch nicht unbedingt immer mein schlechtestes Fach, ganz im Gegenteil. Es fing schon mit LK in der Schule an. Ja, und dann die Branche Gartenlandschaftsbau ist ja nun sehr artverwandt mit der Landschaftsarchitektur. Und dann sind einfach Türen aufgegangen, wo ich mir gedacht habe, probieren geht über studieren an der Stelle. Und so bin ich dann über Umwege bei Dataflor gelandet. Das war nicht geplant, um es so zu titulieren. Es sind eigentlich immer Chancen gewesen, die sich irgendwie aufgetan haben.
Also würdest du sagen, du hast das auch selber nicht gelenkt, oder? Also ich hab ja selber, ich kann mich noch gut erinnern, kurz danach, als ich hier quasi angefangen habe bei Dataflor, ich saß in meinem neuen Firmenwagen, bin von der Zentrale zurückgefahren und habe dich angerufen. Und wir hatten ein interessantes Gespräch und du sagtest auch, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Wenn man gute Ideen hat, werden die auch gehört. Und so habe ich das dann auch mitbekommen. Also ich kannte dich vorher auch immer nur in dem Vertrieb mit dem Tobias zusammen und quasi zeitgleich, als ich hier angefangen habe, kam dann deine Zahlenwerkstatt hier raus.
Ja, richtig. Das sehe ich auch exakt so, dass Dataflor den Mitarbeitenden Chancen gibt und gerade im Zuge der Umstrukturierung der letzten 5 Jahre bei uns ja nun auch viel passiert ist, also sei es vom Organigramm her, sei es von der Struktur, die Dataflor heutzutage hat, dass bei uns auf Menschen gehört wird. Und das macht mir sehr viel Freude, denn die Idee zur Zahlenwerkstatt, damals noch nicht mit diesem Namen, die ist schon, ja, ich würde schätzen, knappes halbes Jahrzehnt ist die alt, dass wir bei uns halt einfach bedingt durch die Fachkompetenz der einzelnen Menschen, bei uns sind ja ungefähr 2/3 aus der grünen Branche stammen circa, dass da ein geballtes Know-how bei den unterschiedlichen Personen ist, wo ich der festen Überzeugung bin, dass die Branche wie auch Kunden und Nichtkunden davon profitieren können und dass es am Ende eine Win-Win-Situation ist, weil wir von unseren Kunden und Kundinnen lernen und unsere Kunden auch was von uns lernen können, weil wir einfach mit sehr, sehr vielen Betrieben zu tun haben, tagtäglich in unserem beruflichen Alltag eben immer wieder auf Probleme stoßen. Und gerade diese Probleme dann kreativ zu lösen, das macht mir sehr viel Spaß. Und das ist das, womit ich mich eigentlich auch jetzt eben im Consulting fast ausschließlich beschäftigen darf. Und da bin ich meinem Arbeitgeber sehr dankbar für, dass man mir diese Möglichkeit gegeben hat, mich dort in gewissem Maße zu verwirklichen und dass wir das probieren. Und es kommt bislang sehr gut an. Also das Feedback ist, finde ich, durchweg positiv.
Ich meine, wir haben ja in den, oder unsere Software ist ja natürlich auch ein Stück weit komplex und es nutzt wahrscheinlich auch nicht jeder zu 100%. Ist es daraus dann entstanden zu sagen, okay, wir wollen, dass die Kunden damit mit ihren Tools besser arbeiten, das mehr ausreizen, mehr ausnutzen, um dann an die Ergebnisse zu kommen?
Ja, würde ich absolut unterschreiben, diese Aussage. Also gerade in den 5 Jahren des Stammkundenmanagements, wo Kunden mich in der Regel immer dann angerufen haben, wenn sie irgendein alltägliches Problem in ihrem Büro, in ihrer Organisation haben, ich festgestellt habe, dass tatsächlich sehr viele Betriebe, ich würde jetzt nicht sagen Business rudimentär benutzen, aber die Leistungsfähigkeit auch häufig nicht ausschöpfen. Und das fand ich immer relativ schade, ja, weil es ein sehr leistungsfähiges Werkzeug ist. Und das sehe ich jetzt nicht aus einer Vertriebsbrille, sondern einfach aus der Erfahrung oder aus den Prozessen heraus, womit ich Kunden begleitet habe. Und daraus ist definitiv diese Idee entstanden, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, sei es mit Business, sei es ohne Business, aber speziell im Business ist es schon so, dass es ein sehr vielfältiges Werkzeug ist, so individuell meistens zusammengeschnitten, wie die Betriebe auch individueller Natur funktionieren. Und das bedarf meiner Überzeugung nach individuelle Gespräche, individuelle Lösungsansätze, wie man so etwas in einem System abgebildet bekommt. Weil wir ja nicht individuell programmieren für jeden Kunden, sondern eben ein Stück Software haben, das wir zwar zurechtschneiden können über die modulare Struktur, aber selbst dann gibt es ja nicht immer nur den Weg nach Rom, sondern auch 3, 4, 5 Lösungsansätze häufig. Und mit den Kunden zu ermitteln, welcher der praktikabelste Weg ist, der effizienteste Weg mit den Kunden zusammen ist, das ist die Hauptaufgabe.
Wie läuft das? Also ich meine, wir haben jetzt damit gestartet. Wie läuft das denn jetzt im Detail ab? Also wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte gerne im Programm weiterkommen, mir fehlen vielleicht Kennzahlen. Was sind so die ersten Schritte, die du mit den Unternehmen dann machst? Kannst du das einmal skizzieren?
als allererstes mit den Unternehmenden reden, was deren Bauchschmerzen sind, was deren Problemstellungen sind und erstmal in einem Sondierungsgespräch zu ermitteln, wo sehen sie selber ihre Stärken und Schwächen. Und im Sondierungsgespräch ist es dann halt auch erstmal nicht meine Aufgabe, sofort Lösungen zu liefern, sondern erstmal zu schauen, wie der Status quo im Unternehmen ist. Dazu ist es schlicht und ergreifend erstmal ein Zeitfaktor, miteinander zu sprechen. Und danach ist dann die Fragestellung, in welchem speziellen Bereich sehen die Betriebe häufig ihre Schwächen? Also ist es eher in der Vorbereitung, das ist für mich eher der Teil der Plankostenrechnung, also den Status quo der Wirtschaftlichkeit zum Beispiel zu ermitteln oder zu ermitteln, wie viel verkaufbare Stunden habe ich überhaupt in einem Betrieb, um meinen limitierenden Faktor zu ermitteln, wie viel Output ein Betrieb überhaupt produzieren kann. Das ist in der Regel so der Start dabei. Und daraus entwickelt sich häufig dann, wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dass wir als allererstes mal Kennziffern ermitteln. Also wie viel hat meine Lohnstunde, die ich verkaufbar zur Verfügung habe, an Verkaufswert? Nicht der Wert oder nicht die Zahl und der Eurowert, für wie viel ich die Stunde tatsächlich nachher verkaufe. Das ist ein zweiter Aspekt. Der erste Aspekt ist erstmal mit der Kostenstruktur eines Betriebes zu ermitteln, wie viel ist meine Stunde überhaupt wert? Und dann kann man weitermachen, sei es über die Vorkalkulation oder bis hin zum Controlling. Aber hauptsächlich ist es...
Wie machst du das im Detail, Entschuldigung? Wie machst du das im Detail, das zu ermitteln? Guckst du dir dann die BWA an oder wie läuft sowas ab?
Ja, also ich bekomme unter der Verschwiegenheitserklärung bekomme ich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Betriebe, Mitarbeiterlisten, Lohnstundenlisten, Listen von Geräten, was so im Fuhrpark rumsteht, wie alt die sind, wie lang die Abschreibungsdauern davon sind. Einfach auch um zu ermitteln, wie beispielsweise allein der Wert des Geräteparks beispielsweise ist. Nicht, was man dafür mal bezahlt hat, sondern wie viel der aktuelle Buchwert beispielsweise ist. Im Prinzip klassische Auswertung der BWA größtenteils. Ja? Also auch wie Verteilungen der Kontierungen sind, welche Konten sind in bestimmten Saldi zusammengefasst. Und dann kann ich mir in der Regel ein sehr gutes Bild darüber machen, wie der Betrieb aufgestellt ist, also aus welchen Bereichen welche Kosten entstehen. Und das ist tatsächlich in der Branche auch ein bisschen ausbildungsbedingt nicht sehr verankert, weil es, also Betriebswirtschaft in der Gartenlandschaftsbaulehre, sei es auch im Technikermeister nachher, nicht so unbedingt die erste Ausbildungsdoktrine ist, sondern es so ein bisschen rudimentär behandelt wird. Und dann weiß man nachher an der Stelle, wie der Betrieb aufgestellt ist. Und damit konfrontiere ich dann eben auch im Sondierungsgespräch die Betriebe. Manchmal kommt raus, dass die gut aufgestellt sind, manchmal aber auch das Gegenteil.
Das kann ich gut bestätigen, also zumindest jetzt, was diese Ausbildung angeht. Ich habe ja selber den Techniker gemacht, habe vorher eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, also kannte mich schon aus mit Kontenführung. Aber beim Techniker gingen mir natürlich diese Themen auch nochmal durch. Soll und Haben, Kontonummern und so weiter. Und viele davon, die haben sowas dann natürlich noch nie gehört. Deswegen ist es ist ja wie eine neue Sprache, die man da lernt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass du da erstmal eine ganz andere Grundlage aufbauen musst. Wie läuft das denn ab? Also machst du dann wirklich so einen Crashkurs oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es ist auch viel Wissenstransfer an der Stelle. Also der Großteil der Zahlenwerkstatt ist in der Regel Wissenstransfer. Denn ich gehe nicht hin und sage den Betrieben, was sie zu tun haben. Es wäre vermessen von mir als Person, einem vielleicht schon 30 Jahre am Markt tätigen Unternehmer, einer Unternehmerin zu sagen, wie sie ihren Job zu tun haben. Ich kann es subjektiv von meiner Sichtweise bewerten. Und dann ist es an der Stelle aber auch häufig eben der angesprochene Wissenstransfer, speziell im Verständnis, wie Refinanzierung stattfindet. Also welche Kosten hat mein Betrieb überhaupt und wo hole ich mir diese Kosten wieder rein? Wie viel brauche ich am Ende, um eben kostendeckend zu arbeiten? Also der ominöse Deckungsbeitrag, den eine Baustelle, ein Bauvorhaben im Idealfall trägt, damit ich halt eben nicht noch Geld zur Baustelle trage und am Ende drauf zahle. Und da gibt es bestimmte Schwellenwerte. Aber das ist ein bisschen der Unterschied, wie in der Branche meistens kalkuliert wird, weil in der Regel bewegen wir uns im Gartenlandschaftsbau irgendwo zwischen einer Kostenschätzung und einer Heftrandkalkulation in Anführungsstrichen. Ja. Wir bewegen uns aber in den seltensten Fällen in den Betrieben in einem Bereich der Deckungsbeitragsrechnung, also einer tatsächlichen Einzelkostenrechnung, wo der VK-Preis in der Kalkulation erstmal sekundär ist, sondern es darum geht, die Schwellenwerte, speziell die Zeitwerte zu ermitteln. Wie lange darf ich für dieses Projekt brauchen? Wie viel habe ich geplant und ab wann verdiene ich kein Geld mehr, beziehungsweise ab wann habe ich meine Verwaltungsapparate noch nicht mal mehr gedeckt?
Also eine Echtzeitmessung oder wie stelle ich mir das vor? Dass man wirklich fortlaufend sehen kann im Baustellenbetrieb, die Baustelle läuft mir aus dem Ruder oder was meinst du damit?
Ja, das ist dann aber schon der Bereich des Controllings, der hinten dran kommt. Mein Gedanke war jetzt erstmal rein in der Vorkalkulation tatsächlich, dass wenn ich beim Gartenlandschaftsbau anfrage, ich hätte gerne ein Stück Garten gebaut mit den Leistungen ABC, dass der Betrieb an der Stelle weiß, okay, wir wissen, im Durchschnitt brauchen wir für einen Quadratmeter Trockensteinmauerbau aus Betonsteinen fix und fertig so und so lange an Zeit. Und dann ist das erstmal der Wert, der aus dem Erfahrungsschatz der Betriebe kommt. Demgegenüber steht aber ein mathematisch berechneter Zeitwert, den man als Rückschluss ziehen kann aus einer Plankostenrechnung, ab welcher Stunde aufwärts von vielleicht meinen 180 Baustellenstunden, dass ich weiß, ab der 193. Stunde, ab der 210. Stunde habe ich meine Verwaltung nicht mehr bezahlt bekommen und trage Geld zu meinen Kunden an der Stelle. Und dem folgt dann erst das Controlling. Aber es geht auch in einem Echtzeit-Live-Controlling-Verfahren, dass man Daten ermittelt, wie die reinkommen, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass sie zeitnah reinkommen, sei es über Apps, sei es über Tagesrapportwesen, analog, digital, erstmal außen vor gelassen. Aber dass ich diese Zeitwerte, diese Verbrauchswerte auf der Baustelle, Lohnstunden, Gerätestunden, Materialverbräuche, also Lieferscheine, was haben wir an Material zur Baustelle getragen, zeitnah der Vorkalkulation gegenüberstehe, um in, bei uns ist es die Baustellenüberwachung, wo ich tagesaktuell sehen kann, wie ist der Leistungsstand auf der Baustelle? Fängt mir gerade an, die Baustelle defizitär an abzudriften, ja, oder bin ich gut im Plan?
Ich würde gerne mal, du hast eben auch gesagt, so ein 30-jähriger gestandener Unternehmer, willst du jetzt nicht sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Gibt es denn generell irgendwie, ja, eine spezielle Zielgruppe, wo du sagst, okay, die sind für dich interessant, oder kann jeder Galabaubetrieb sagen, ich möchte gerne dich engagieren?
Prinzipiell kann uns jeder engagieren, was das angeht. Es gibt natürlich Fälle, wo ich auch an der Stelle sagen muss, okay, da gibt es dann vielleicht beispielsweise einen Kurt Sachs, der einfach mit 30 Jahren Erfahrung in dem Bereich noch besser ist, was spezielle Fälle angeht, Konstrukte aus diversesten Profit-Centern, wo vielleicht 3, 4 Betriebe in einem Konsortium zusammenkommen. Das sind Betriebe, wo ich sage, in der Regel haben die auch schon einen dedizierten Unternehmensberater, eine Unternehmensberaterin, mit denen die schon lange zusammenarbeiten. Mit denen möchte ich nicht im Mitbewerb stehen. Aber grundsätzlich aber kann es jeder. Ist das
Mitbewerb eigentlich für dich? Weil ich sag
hört
mal
sich
so,
für mich eher ein Netzwerk an, oder?
Also weil es, denke ich, ja, an Zusammenarbeiten, oder? Mhm. Weil ich meine, du bist ja dann eher, ich sag jetzt mal, für die ja auch so Softwarekompetenz zu sagen, wo, wie, was, wenn ich es richtig verstanden habe, rein soll. Aber dieses große ganze Unternehmensberatung ist es ja dann doch auch eher nicht, oder?
Nein, das ist, nein, Mitbewerb ist vielleicht nicht der 100% präzise Begriff an der Stelle. Wie Thomas es gerade sagte, ich sehe es auch als Netzwerken an der Stelle. Es gibt im Bereich gibt es Fachspezies, die in ihrem Bereich eben Koryphäen sind. Und ich sehe es eher in der Kombination der Abstimmung, wie kann ich Prozesse im Betrieb mit unserer Software in Einklang bringen, denn am Ende ist es immer ein Aufeinander-Zubewegen. Häufig auch im Neukundenvertrieb damals war immer so die Lösung, die Betriebe gehen an uns heran mit einer Arbeitsweise, die sie haben, die sie da genau abgebildet bekommen wollen. Und das funktioniert in der Praxis oft, aber eben auch nicht immer. Und genau diese Betriebe, die dann eben Hilfe brauchen, um solche Prozesse zueinander zu bringen, um die größtmögliche Effizienz aus so einem System zu ziehen, das sind die Zielgruppen, die so an erster Stelle stehen. Aber wir verschließen uns nicht gegenüber jedwedem Gespräch erstmal. Und es kommt immer mal wieder vor, dass ich auch sage, das geht nicht so in meine Richtung. Aber dann ist es, wie Thomas sagt, Netzwerken, dass wir halt auch die Leute kennen, die dann für den Bereich eben besser geeignet sind.
Es bringt das Ziel doch mehr in den Fokus, oder? Also so stelle ich mir das zumindest auch vor als Funktion als Berater. Es geht ja immer darum, ein Ziel zu erreichen für den Kunden. Wir dienen ja den Kunden dementsprechend. Wir helfen ihm, und wenn das auch öfters mal so ein Schritt-für-Schritt-Plan ist, so wie ich das bisher mitbekommen habe, die Kunden wünschen sich ja eine Übersicht und eine Beratung, was kann welches Modul für mich bringen und welcher ist der nächste logische Schritt zum Ziel der papierlosen Baustelle und so weiter. Ne? Also, wie siehst du das?
Ja. Ich sehe das ganz genauso. Im Mittelpunkt steht für mich in der Zahlenwerkstatt und in unserer Art des Consultings nicht das Wie mache ich es speziell, sondern speziell das Warum. Warum ist dieser oder jener Weg nun für diesen Betrieb der Idealfall in Kombination mit der Software?
Also den Wobei Sinn.
Die Beratung. Ja, genau, weil es einfach unterschiedliche Ansätze gibt. Also das ist das, was ich meine, dass ich einem alteingesessenen Bauleiter zum Beispiel nie vorschreiben würde, auch nicht wollen würde, wie er zu kalkulieren hat. Ich habe hohen Respekt davor, wenn Menschen in einem Garten stehen und sagen können, okay, wir haben darüber gesprochen, was wir machen wollen und am Ende brauchen wir dafür roundabout eine Summe X. Da habe ich hohen Respekt vor, weil das von viel Erfahrung zeugt. Und Erfahrung schlägt man meiner Meinung nach nur durch mehr Erfahrung. Ich vergleiche das ein bisschen mit Hubraum. An der Stelle geht es mir immer darum, problemlösungsorientiert zu handeln. Ja, also das Problem, die Problemstellung an sich ist das zentrale Element der Lösungsfindung. Frei nach dem Motto, möchte ich Teil des Problems bleiben, was häufig durch Betriebsblindheit kommt, oder möchte ich Teil einer Lösung werden? Und das kommt sehr gut an. Also an der Stelle einfach auch den Betrieb in den zentralen Mittelpunkt zu stellen, weil es immer individueller Natur sein muss. Es kann nicht den Lösungsfahrplan A bis Z geben, sondern die Problemstellung ermittelt sich immer aus den Gesprächen heraus. Häufig auch aus dem Consulting heraus, dass man auf einmal weitere Schritte in Angriff nimmt, weil man feststellt, okay, bis hierhin sind wir jetzt gekommen. Wie machen wir jetzt damit weiter? Also, dass wir vielleicht erst mit einer Plankostenrechnung angefangen haben, uns im zweiten Step aber dann beispielsweise mit standardisierten kalkulatorischen Verfahren auseinandersetzen, damit nicht drei Personen in einem Betrieb unterschiedliche Kalkulationsansätze fahren, sondern eben, wenn es der gleiche Arbeitsbereich ist, vielleicht Privatgarten, Neubau, dass da auch eine Einheitlichkeit drin ist, weil über Normierung einfach eine schnellere Prozesskette anzuschubsen ist. Normierung und Standardisierung ist für mich eigentlich immer das Schlagwort.
Welche Fragen sollte sich so ein Unternehmer denn stellen, der gerade da vor diesem ganzen Thema steht? Weil, also erstens geht es ja, so wie ich das immer so zwischen den Zeilen höre, viel auch um Kommunikation. Du sagst ja, der Betrieb sollte da im Fokus stehen und es geht ja nicht nur darum, dass da der eine Chefkalkulator die Fäden in der Hand hat, sondern es geht ja auch, glaube ich, viel um Kommunikation zu den Mitarbeitenden, zu Zeitwerten, wie lange braucht ihr dafür, dass man da ja auch fortlaufend im Gespräch bleibt. Also welche Fragen sollte sich so ein Unternehmer darstellen?
Für mich persönlich in der Basis oder als Basis ist die Fragestellung zentral, wie viel Output hat mein Betrieb überhaupt? Also wie viele Produktivstunden in der Summe habe ich mit meinem jetzigen Stand von Mitarbeitenden insgesamt zur Verfügung? Denn das ist ein Wert, den die wenigsten Betriebe tatsächlich kennen. Häufig ist der Gedanke, auf den ich in den Sondierungen immer wieder treffe, wenn ich frage, ja, wie viele Produktivstunden habt ihr denn? Dann wird kurz gerechnet, nach Tarif sind es roundabout plus minus 2000 Stunden. Ja, dann haben wir ungefähr 2000 Stunden, die wir verkaufen können. Und das ist meiner festen Überzeugung nach ein absoluter Fehlglaube, weil wir Fahrzeiten haben, weil wir Rüstzeiten haben, weil wir unproduktive Zeiten haben, wo der Bagger zur Reparatur muss etc. oder durch falsche Disposition auf der falschen Baustelle steht, gibt es 1378 Gründe wahrscheinlich, die gegen die 2000 Produktivstunden pro Mitarbeitendem sprechen.
Ja, du kannst auch nicht sagen, ob man jetzt viele Montagebaustellen hat, ob man da jetzt mehr rausfährt, ob man ganz klar sagt, wir fahren jetzt wirklich nur noch in einem gewissen Umkreis. Also in dem Interview mit dem David hatten wir das Thema ja auch. Also David sagte ja, seine Firma fährt nur in einem gewissen Umkreis, weil die keine Montagebaustellen machen. Das sind ja auch so Entscheidungsfälle, oder?
Ja. Absolut. Also das ist dann auch ein entscheidendes Kriterium in der Bewertung der Produktivität jedes Einzelnen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat halt ein unterschiedliches Produktivitätsdefizit, wie wir es nennen. Klassisches Beispiel sind Auszubildende. In der Regel sagt man, ein Azubi im ersten Lehrjahr hat nur 50% der Produktivität, weil die Person angeleitet werden muss und eben auch nicht so schnell in ihrer Sache ist. Also Ausbildung als zentrales Element der Fort-Weiterbildung, Nachwuchsförderung, allgemein Nachwuchs zu generieren. Aber dem gegenüber muss ich jetzt beispielsweise auch dann den Vorarbeitenden, Bauleiter vor Ort, also derjenige, der sich mit der Ausbildung beschäftigt, einen gewissen Zeitrahmen einräumen, wo er nicht produktiv ist, weil der nämlich auch nicht so schnell gleichzeitig ist. Und dadurch reduziert sich für beide Personen die Produktivität am Ende. Also wie viele Stunden ich insgesamt zur Verfügung habe, die sie verkaufen können. Und das ist für mich eine der entscheidendsten Fragen, wenn es um die Zahlen geht. Wie viele Stunden kann ich verkaufen?
Wie wird das dann ermittelt in Betrieben im Einzelnen? Also wie wird das dann dargestellt? Ich meine, das ist ja dann sehr, sehr diffus, weil ich habe ja zum einen vielleicht einen Auszubildenden, der in 4-5 Kolonnen mitfährt. Der wird ja dann auch wieder meine High-Performer vielleicht ein bisschen runterbremsen, weil die natürlich dann da entsprechend erklären. Wie ist sowas messbar?
Das ist schwierig messbar. Und zwar dahingehend schwierig messbar, weil es genau wie die Einsatzzeiten der Baustellen häufig eine gewisse Unschärfe hat, weil wir erstmal über eine Schätzung reden. Wir reden ja nicht über einen Controlling-Mechanismus, sondern wir reden über eine Planung. Und eine Planung in der im Zahlenwerk, auch in der Produktivität, ist genauso diffus wie eine Planung für eine Baustelle. Ich kann eine fantastische Planung, einen Ausführungsplan für eine Baustelle generieren. Super gezeichnet, 3D, vielleicht schon mit BIM mittlerweile verankert. Aber in der Praxis werde ich immer wieder auf Unwägbarkeiten treffen, den Baustellenablauf dann eben verändert. Und das ist bei den Produktivitäten der Mitarbeitenden genauso, weil ich weiß ja noch nicht, in der Regel wird eine Plankostenrechnung zum Jahreswechsel gemacht, in deren Zuge man auch die Produktivität der Mitarbeitenden bewertet. Aber ich weiß ja noch gar nicht, welche Aufträge habe ich denn ab September vielleicht. Momentan ist es so, dass wir eine ellenlange Vorlaufzeit haben, was die Auftragslage angeht. Deswegen ist die Planbarkeit bezüglich Auslastung aktuell deutlich besser, als sie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren war, wo die Gartenlandschaftsbaubetriebe in der Regel eine Vorlaufzeit von 2-3 Monaten hatten. Heute haben wir eher ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und es ist diffus, ja. Es ist erstmal eine Planung, die in der Regel zu 50% aus der reinen Finanzmathematik stammt und zu 50% aus dem unternehmerischen Geschick, der unternehmerischen Erfahrung, weil Geschäftsführende in der Regel wissen, wie gut ihre Leute sind. Welche sind diejenigen, die Meter am laufenden Band machen und welche sind eher die, die so ein bisschen gemächlicherer Natur sind?
Und also das heißt ja dann im Einzelnen wird sich dann in dem Beratungsgespräch die Leistung der Mitarbeiter angeschaut, dann wird ermittelt, wie hoch sind meine Produktivstunden, meine verkaufbaren Stunden. Die nächsten Schritte, das heißt, du gehst dann wahrscheinlich auch auf so Themen ein wie Materialeinkauf oder Geräte, Auslastung, Gerätestunden, oder ist das eher weniger dann das Thema, was damit reinspielt?
Also für die Berechnung der Produktivitäten der Mitarbeitenden schauen wir uns jeden einzelnen Mitarbeiter an und geben dem Werte, weisen dem Werte zu, ob der zu 100% effizient ist oder ob der eher ein Defizit hat. Gibt auch welche, die überbewertet werden, weil sie einfach extrem gut sind in dem, was sie tun. Bei den Geräten ist das Gleiche. Und genauso beim Materialeinkauf. Materialeinkauf ist gerade in heutigen Zeiten der Materialknappheit, bedingt durch verschobene Lieferketten, ein Thema, wie man damit umgeht. Also habe ich einen zentralen Einkauf zum Beispiel in größeren Betrieben oder macht das jede Bauleitung für sich selber? Und bei den Geräten eben auch, ja, also meistens immer mit der Fragestellung verknüpft, ist das Gerät für mich rentabel oder nicht? Also wir hatten jetzt gerade einen Beratungsfall, wo ein 16-Tonnen-Bagger, der im November angeschafft wurde, jetzt direkt wieder abgestoßen wurde, weil festgestellt wurde, der wurde einfach übereilt gekauft, hat aber nicht die Rentabilität, die man sich erhofft hat, weil die Aufträge einfach nicht da sind, um dieses Gerät auszulasten oder zumindest kosteneffizient, kostendeckend zu benutzen. Kaufe ich ein Gerät oder lease ich ein Gerät oder finanziere ich ein Gerät? Hat halt eben einen unterschiedlichen Einfluss auf die Liquiditätsplanung. Also wie viel Geld brauche ich in diesem Jahr, um dieses Gerät zu finanzieren? Und ab welchem Punkt fange ich mit einem Gerät überhaupt erst an, richtig Geld zu verdienen? Meistens ist das verknüpft mit dem Termin, wenn das Gerät abgeschrieben ist, steuerlich oder kalkulatorisch abgeschrieben ist, erstmal egal. Und bei den Materialien ist immer so ein bisschen hauptsächlich die Frage, nicht nur, wie gehe ich mit dem Einkauf um, sondern wie gehe ich vorkalkulatorisch damit um? Wenn ich in meinem Umkreis drei Lieferanten habe, wo ich zum Beispiel HKS 045 einkaufen kann, dann werden die in der Regel drei unterschiedliche Preise haben. Habe ich jetzt drei Materialkataloge, mit denen ich arbeite, wo ich drei Preise drin habe? Oder normiere ich das auf einen Katalog, wo ich mit dem Mittelwert erstmal kalkuliere?
Ja gut, aber man muss...
Da kann ich tatsächlich keine effektive Empfehlung für generell alle Betriebe treffen, weil es davon abhängt, wie Thomas zum Beispiel gerade sagte, wie ist der Einzugsradius, in dem ich arbeite. Ja, es hilft mir nicht, wenn ich von Essen nach Ratingen fahre und dann hier in Essen mir den Schotter nach Ratingen fahren lasse, wenn sie auf der A52 dann eine halbe Stunde im Stau stehen.
Ja, diese Logistik ist ja auch ein Thema, wo man da auch dran denken muss. Es gibt ja auch bekanntlich Baustoffhändler, da rechnet man ja auch mit einer längeren Lieferzeit oder dass die vielleicht logistisch nicht so gut aufgestellt sind wie andere Wettbewerber. Ich glaube, sowas fällt ja auch nochmal in so Entscheidungsprozesse mit rein.
Jetzt ist, genau, das denke ich auch, das ist definitiv, glaube ich, auch der Fall. Jetzt ist ja so, jetzt haben wir mit der Zahlenwerkstatt hier bei Dataflow ja jetzt Anfang des Jahres begonnen. Was sind so denn die Ziele, die du jetzt hast für die nächsten 2 bis 3 Jahre?
Also ich würde gerne mittelfristig das Verständnis und auch das Empfinden von unseren Kunden, von unseren Interessenten weiter ausarbeiten, dass wir nicht nur Software können. Weil wir machen das schon seit ewig und 3 Tagen, dass wir unsere Kunden dahingehend beraten. Wir haben nur bislang immer nach außen kommuniziert, dass wir Software für ihren Erfolg produzieren. Aber ich sehe uns tatsächlich eigentlich als Generaldienstleister in dem Bereich an, wo wir, wie vorhin angesprochen, bedingt durch unser Know-how und durch unsere Vielzahl an Betrieben, die wir tagtäglich sehen, hören, mit denen wir sprechen, sei es in unserem Service, im Support, in der Schulung, im Vertrieb, egal wer irgendwie im Kundenaustausch steht, kriegt jeden Tag sehr viel von der Branche mit. Und das wäre so mein Wunschgedanke, ja, dass dieses Wissen, was wir haben, besser am Markt nutzbar ist. Ja, dass wir am Ende eine Win-Win-Situation haben, weil unsere Kunden und Kundinnen von unserem Wissen profitieren und wir wieder im Umkehrschluss aus den Gesprächen, aus den Beratungen, aus Schulungen von dem Wissen unserer Kunden gleichzeitig profitieren, ja, um am Ende wieder ein Stück bessere Software zu machen.
Also sind wir wieder also irgendwie bei der Vernetzung des Wissens, oder? Also ja, so absolut. Sehe ich das ja auch. Also ich merke das ja auch. Ich bin voll bei dir. Ich meine, es ist jetzt hier, soll ja keine Werbeveranstaltung sein, aber ich merke das auch, dass hier das Thema Vernetzung immer wichtiger ist. Also wir haben ja diesen Slogan jetzt mittlerweile digital mobil vernetzt. Dieser Podcast heißt ja auch so. Und darum geht es ja auch. Also Digitalisierung ist ja so ein Wort, in Amerika sprechen ja nicht von Digitalisierung, da ist das vollkommen normal. Und hier in Deutschland sagt man Digitalisierung und bla bla bla. Aber irgendwie wird das ja auch Normalität werden. Mobil ist es ja auch immer wichtiger. Leute wollen nicht immer nur auf einen Ort irgendwie fokussiert sein, sondern Informationen müssen immer überall für jeden, der diese Informationen erhalten darf, verfügbar sein. Und Vernetzung ja in dem Sinne ja auch. Ne? Also Kommunikation findet sich da ja auch wieder.
Ja. Würde ich alles so unterschreiben. Und gerade der Begriff vernetzt ist für mich an der Stelle zweideutig. Einmal vernetzt in der Hardware-Struktur, in der Software-Struktur und vernetzt untereinander. Wenn jemand mich fragt, wie machen das Leute, und ich kenne jemanden, der dieses Problem schon gelöst hat, dann versuche ich in der Regel immer den Kontakt unter denen herzustellen, sodass ich mich an der Stelle einfach rausnehme, sondern dann können Pragmatiker zu Pragmatiker sprechen, ja, also Betriebe mit Betrieben sprechen, wie sie das gelöst haben. Und du hast noch für mich ein zentrales Element angesprochen, das ist die Informationsverfügbarkeit, die ja bedingt durch die Vernetzung, durch die Mobilität, durch die Digitalisierung gerade einfach in den letzten Jahrzehnten eine Fahrt aufgenommen hat. Hätte man mir in meiner C64-Zeit gesagt, dass ich heute mit Hochleistungscomputern in meiner Westentasche rumrenne. Ja, es wäre mein Traum gewesen. Ich habe einen Universaldolmetscher in der Tasche, was ich damit alles auf einer Baustelle machen kann. Da hätte vor 10 Jahren keiner drüber nachgedacht. Und diese Vernetzung untereinander, sei es innerhalb der Betriebe, sei es extern, sei es zwischen Gewerken oder auch zwischen Wissenstragenden an der Stelle, ist einfach für mich in einer Informationsgesellschaft, in der wir heute leben, eines der zentralen Elemente der Kommunikation, dass man nicht immer alles wissen muss, sondern man muss wissen, wo man es nachschlagen, lesen oder wer es weiß. Mhm. Prinzip Dr. Google im Prinzip.
Ja. Okay, dann habe ich tatsächlich zum Abschluss jetzt nochmal, ich glaube, das wird schwer für dich. Wir gucken mal. Eine Frage, und das Schönste wäre, wenn du das tatsächlich in einem Satz beantworten könntest.
Und ich gebe mir Mühe.
Was ist der größte Nutzen für den Unternehmer, dich zu engagieren?
Weniger Bauchgefühl und mehr Sicherheit in dem, was Unternehmen tun.
Perfekt, nehmen wir so. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Alex.
Super. Ich danke euch. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Bis bald.
Super. Ciao, ciao.
Ciao, ciao zusammen.
Der Podcast Digital Mobil Vernetzt wird präsentiert und produziert von Dataflor.
Wir freuen uns über Feedback und eine positive Weiterempfehlung, wenn es euch gefallen hat.
Folgt uns auf Instagram, folgt unserem Dataflor-Kanal und unseren persönlichen Accounts. Mich findet ihr unter TechnikThomas und Tobias unter tobi.schürmann. Und ansonsten könnt ihr uns auch über E-Mail erreichen.
Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung.